Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Jesus, ich möchte jetzt einfach Danke sagen, Herr. Danke für die Möglichkeit, die du uns gibst, hier dir immer wieder neu zu begegnen. Ich danke dir, dass du wirklich im Lobpreis wohnst und dass man das spüren darf und dass man das erfahren darf. Jesus, und gerade in dieser Zeit, in der wir einfach durcheinander sind, in der wir aufgewühlt sind, in der wir erschreckt sind, in der wir berührt sind, in der wir in Traurigkeit sind. Ich bete, dass dein Geist uns berührt. Ich bete, dass dein Geist in uns groß wird, in uns stark wird, Herr. Du hast uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern wirklich diesen Geist eben des Friedens, der Kraft, der Besonnenheit, der Überlegenheit, Herr, über diese Angst und über diese Furcht. Und ich danke dir, dass du uns jetzt wirklich ganz tief erfüllen wirst und dass du durch Musik, durch Wort, durch Bild zu uns sprichst. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, ich find's mega, mega cool, was die Musiker so für Musik machen auf unserer Bühne. Ich genieße das ohne Ende. Aber ich möchte ehrlich sein zu euch, wir hätten nichts davon. Wir würden nichts hören, wir würden nichts sehen, wenn nicht andere Leute mindestens genauso ihren Dienst hier tun würden, nämlich unsere Tontechniker, unsere Bildtechniker und dem AV. Gebt denen doch mal einen riesen Applaus. Hey. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr hier wirklich Woche für Woche immer euer Bestes gebt, dass das Ganze hier gelingen kann. Ja, wir sind in der Gleichnisserie und heute, es geht ja um dieses Gleichnis der anvertrauten Talente oder Pfunde oder wie immer das so heißt in der Bibel. Und meine Predigt hat heute zwei Teile. Der erste Teil soll es um das Gleichnis selber gehen und in der zweiten Teil nachher um die Umsetzung, um das, was es ganz konkret, ganz praktisch mit uns eigentlich zu tun hat. Ja, und auch wenn unsere Version, wie wir sie jetzt hier erlebt haben auf der Bühne, ein klein bisschen nachgestellt war, so ist sie doch ganz, ganz nah dran an dieser Originalerzählung von Jesus, von diesem Gleichnis. Genau darum ging es, dieser Mann, der weggeht, der Geld verteilt, der wiederkommt, der es einholt. Es entspricht genau dem, wie wir es heute dargestellt haben. Ihr könnt es mal nachlesen, Matthäus 25, Lukas 19, sind relativ lange Absätze, aber einfach vielleicht zu Hause euch nochmal intensiv damit beschäftigen und durchlesen. Ich möchte ehrlich sein mit euch, was das Gleichnis angeht. Das Gleichnis auszulegen in einer Predigt, das ist unmöglich. Wenn man alle Aspekte dieses Gleichnisses wirklich hernehmen wollte, man müsste mindestens ein Buch darüber schreiben und auch das würde ziemlich dick werden. Vielleicht ist irgendwann mal Gelegenheit dazu, aber heute in der Predigt soll es wirklich nur um Teilaspekte gehen. Und ich weiß, es gibt noch viele, viele andere Aspekte auch. Ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, ganz am Anfang, zwei Versionen, eine Erzählung. Lukas und Matthäus, zwei Schreiber in der Bibel, die jeweils eine Biografie von Jesus geschrieben haben. In beiden Evangelien findet man dieses Gleichnis, aber mit ganz schönen Unterschieden. Bei Lukas heißt es, der Mann rief 10 Diener. Jeder bekommt 1 Pfund oder Talent, also eine bestimmte Menge Geld, jeder die gleiche. Und der Mann geht, weil er König werden soll. Und das heißt, die Bürger des Landes, sie hassen ihn, sie wollen ihn nicht zum König haben. Er kommt wieder, er wertet aus und dann heißt es bei dem ersten, er hat 1 Pfund bekommen, am Ende hat er 11. Denn es heißt, 10 weitere hat er dazu verdient. Sein Lohn, den er bekommt, sind 10 Städte. Der zweite hat auch 1 bekommen, er macht 6 daraus. Sein Lohn, 5 Städte. Was ich schon mal echt spannend finde, an der Stelle heißt es nämlich ziemlich krass und deutlich, das, was sie als Talent bekommen haben, ist nicht ihr Lohn. Das finde ich schon spannend. Vom dritten heißt es, er hat auch 1 Talent bekommen und ja, er kriegt genau dieses eine wieder zurück. Sein Lohn ist nichts. Und dieses eine Talent geht an den, der 10 hat. Am Ende steht, dass diese Feinde, die sich nicht unterordnen wollten, getötet werden. Soweit in Lukas. Bei Matthäus klingt das ein ganz klein bisschen anders. Bei Matthäus wird überhaupt nicht genannt, wie viele Diener es gibt. Da gibt es keine Anzahl. Da heißt es, der Erste bekommt 5, der Zweite 2 und der Dritte 1. Der, der 5 bekommen hat, gibt ihm 10 zurück. Sein Lohn, großes Vertrauen, das ist gut gemacht, ich habe dich über wenig gesetzt, du bekommst Großes. Und sein Lohn, man höre und staune, er darf zum Fest. Wow. Der Zweite macht aus 2 4. Sein Lohn ist großes Vertrauen, genau identisch wie beim Ersten. Und er darf zum Fest. Der Dritte, jetzt muss man wirklich gut zuhören, was Jesus da sagt. Der Dritte gibt es einfach so zurück. Sein Lohn ist, er bekommt richtig ordentlich einen vor den Latz und er kommt in die Hölle. Es heißt noch, so ein kleiner Nebensatz, 5, 2, 1, der Mann verteilt nach Begabung. Jeder nach seiner Fähigkeit hat unterschiedlich viel bekommen. Warum gibt es 2 Versionen dieses Gleichnisses? Und was soll das mit den Unterschieden dazwischen? Zunächst zu Lukas. Lukas war ein Arzt, ein Historiker. Lukas ging es darum, sehr, sehr krass Details aufzuführen. Und ihm war wichtig, wirklich so auch jede Kleinigkeit noch zu schreiben. Lukas schreibt für Heiden. Das heißt biblisch Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind, also aus anderen Völkern, aus anderen Nationen kommen. Und Lukas schreibt über diesen König, dieser Mann, der König werden soll und dass die Menschen, die ihn nicht anerkennen, nachher sterben am Schluss. Das erwähnt Matthäus gar nicht, das kommt überhaupt nicht vor bei ihm. Was Lukas damit sagen möchte ist, es geht in diesem Gleichnis nicht um Geld. Ja, es geht schon um Geld, aber es geht nicht um Geld. Der Kernpunkt bei Lukas ist es, dass er sagt, egal aus welcher Nation du kommst, ob Jude, ob Heide, ob Grieche, egal was, das Entscheidende, das Wichtige ist, ob du diesen Jesus als König anerkennst und tust, was er sagt. Das ist sein zentraler Punkt. Der Lohn bei Lukas. Lukas spricht in der Währung, die seine Leser verstehen. Und was verstehen die Heiden bei Lukas? Macht und Geld. Und genau da setzt Lukas an und er sagt, der Lohn ist Macht und Geld. Matthäus hat eine andere Zielsetzung. Matthäus schreibt für andere Menschen. Matthäus schreibt ganz klar und explizit für Juden. Juden, die begreifen sollen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes, der Messias ist. Das mit dem König, das kommt bei ihm überhaupt nicht vor. Warum nicht? Weil für Juden eine Sache glasklar ist. Wenn Jesus der Messias ist, dann braucht man nicht darüber diskutieren, ob das getan werden muss. Und dann braucht man auch nicht darüber diskutieren, was passiert, wenn man ihn nicht anerkennt. Das ist vollkommen logisch. Für Matthäus ist nur wichtig, ob Jesus dieser Messias ist und nicht, was passiert, wenn er es ist. Der Lohn bei Matthäus ist was ganz Spezielles. Auch Matthäus spricht in der Währung, die seine Leser verstehen. Matthäus spricht vom großen Fest. Für die Juden war das sofort klar, was gemeint ist. Am Ende der Zeit, am Ende dieser Erde, wird es eine Versöhnung zwischen Gott und den Menschen geben. Und diese Versöhnung wird ein großes Fest sein, eine Heirat. Und wenn der Messias einlädt zum Fest, dann ist automatisch klar, hey, er lädt dich in die Ewigkeit ein. Matthäus spricht in der Währung, die den Juden sofort klar ist. Dieser Aspekt mit den unterschiedlichen Mengen, die sie bekommen. Für die Juden ist das überhaupt kein Problem. Null. Sie kennen Gott. Und es ist für sie überhaupt kein Thema zu akzeptieren, dass Gott je nach Begabung unterschiedlich viel gibt. Da würde sich kein Jude daran stören. Aber Lukas schreibt für Heiden. Und was wäre das Allererste, was der Heide sagen wird? Hat der Gott ist aber unfair. Da kriegt einer fünf, der andere plus zwei und einer plus eins. Und dann kriegen die, die Instrumente haben und spielen können, die kriegen viel Kohle, die können es ja auch einsetzen. Und der, der halt so eine jämmerliche Stimme und sonst nichts hat, ja, was soll der denn schon mit seinem Geld anfangen? So denken Heiden. Und Matthäus und Lukas greifen genau das auf, was ihr Publikum versteht. Hat nun Matthäus oder Lukas gelogen? Haben sie die Unwahrheit geschrieben? Haben sie sich ein bisschen hingedreht? Ich glaube, entweder hat Jesus dasselbe Gleichnis zu zwei Gegebenheiten unterschiedlich erzählt. Das wäre möglich. Oder aber, das halte ich für wahrscheinlicher, Matthäus und Lukas wussten ganz genau, was ist der wichtige Teil und was ist der unwichtige Teil dieses Gleichnisses. Und der unwichtige Teil dieses Gleichnisses ist, wie viel du bekommen hast. Und wir sind Heiden. Wir sind im Jahr 2015 Heiden. Uns muss man das erklären. Wie viel du mitbekommen hast an Gaben, an Talenten, an Menge, das ist völlig belanglos. Um das geht es hier nicht. Die wichtigste Aussage dieses Gleichnisses, da sind sie absolut identisch, Lukas und Matthäus. Die wichtigste Aussage ist, wer den König nicht akzeptiert, wer seinen Auftrag nicht ernst nimmt, wer das nicht umsetzt, der stirbt. Und Matthäus macht es ganz krass, der sagt, der landet in der Hölle. Und das ist wirklich krass, da sollten wir gut hinhören. Es ist das härteste Gleichnis, das in der Bibel steht. Das Resultat, das Ergebnis ist an keiner Stelle so krass wie an dieser Stelle. Und wenn das so ist, dann sollte man, glaube ich, genau hinschauen und sollte sich überlegen, hey, was ist da gemeint? Ist es nur eine Geschichte? So übertragen? Oder geht es hier wirklich um so viel? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, es ist, glaube ich, gut mal zu schauen, in welchem Rahmen steht das Gleichnis. Wo finden wir? Was steht davor? Was steht danach? Und bei Matthäus ist das ganz signifikant. Direkt davor redet Jesus über die Endzeit. Jesus spricht über das Ende dieser Welt. Und Jesus redet über eine Zeit, in der Chaos, in der Leid und in der Terror herrschen wird. Jesus spricht über eine Zeit, in der du aus dem Nichts heraus, weil du gemütlich Fußball schaust, auf einmal einen Schlag tut und Terror herrscht. Über so eine Zeit redet Jesus. Und er sagt, in dieser Zeit, am Ende dieser Zeit, da werden Dinge geschehen, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht verrückt machen. Ich bin bei euch, ich bin da. Und genau da setzt er auf einmal dieses Gleichnis ein. Und direkt danach, wenn er fertig ist mit diesem Gleichnis, sagt Jesus, und eins solltet ihr noch wissen über das Ende dieser Erde. Es wird ein Gericht kommen. Es wird nicht egal sein, wie ihr gelebt habt. Es wird ein Tag kommen des Gerichtes, in dem Gott trennt und sagt, gut gemacht, mein treuer Diener, geh ein zu meinem Fest. Oder er sagt, hey, das war nichts. Das Entscheidende hast du verpasst. Du wirst nicht dabei sein bei meinem Fest. Und genau in der Mitte dieser zwei Endzeiterzählungen steht das Gleichnis. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, Jesus wollte nicht einfach nur eine spannende Geschichte erzählen. Ich glaube, ihm ging es wirklich ernsthaft um unsere Ewigkeit. Zwei Versionen einer Geschichte für verschiedene Menschen. Ich glaube, wir heute, so wie wir hierher gekommen sind, wir haben verschiedene Perspektiven. Wir haben ganz unterschiedliche Dinge im Leben erfahren, unterschiedliche Dinge gelernt und wir haben total unterschiedliche Hintergründe. Aber die Tragweite, die Dimension dieses Gleichnisses gilt uns allen. Und wir dürfen unterscheiden, was ist der unwichtige Teil und was ist der wichtige Teil. Was passiert in diesem Gleichnis mit den Talenten? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr dieses Gleichnis mal gelesen habt. Es wird interessanterweise überhaupt nicht darauf eingegangen, wie die Erfolgreichen mit den Talenten umgegangen sind. Die könnten sogar schmutzige Geschäfte gemacht haben. Wird nicht erwähnt. Aber es wird im Detail berichtet, was derjenige gemacht hat, der es nicht eingesetzt hat. Er nimmt es, er wickelt es ein und er vergräbt es mit der Aussage, da war es sicher. Und ich glaube, dieses Detail ist entscheidend, dass wir das verstehen. Investieren ist ein Risiko. Du kannst mit viel Risiko investieren und mit wenig. Übrigens eine Finanzweisheit, die sich nie geändert hat. Und wenn das Börsianer heute noch begreifen würden, gäbe es manchen Börsencrash nicht. Hoher Gewinn, hohes Risiko, das lässt sich nicht ändern. Das ist so. Aber darin steckt auch eine Wahrheit, die sagt, ohne Risiko gibt es keinen Invest. Da gibt es nur ein Bewahren, ein Vergraben, ein Einpacken. Bevor wir zum zweiten Teil meiner Predigt kommen, möchte ich eine kleine Aktion mit euch machen. Ich bitte euch mal aufzustehen. Ich weiß, es ist früh am Morgen, ist gar nicht wahr, es ist gleich mittags, es ist kurz vor 12. So, manchmal ist es im Leben einfach richtig gut, dass wir unsere Position mal verlassen. Ich möchte euch jetzt bitten, tauscht einfach mit eurem Nebenmann die Plätze. Einfach links, rechts, egal, tauscht mal die Plätze. Und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. So. Und jetzt sieht es schon ganz anders aus. Ich glaube, manchmal ist es wirklich gut, unsere gewohnte Position im Leben zu verlassen und eine neue Position einzunehmen, weil es hilft uns, manche Dinge anders zu sehen. Teil 2 meiner Predigt, die Umsetzung. Was soll das Gleichnis? Was hat es mit uns zu tun? Wie können wir es anwenden? Der Olli hat eine sensationell gute Predigt gehalten. Letzten Sonntag, wer sie nicht gehört hat, nochmal Werbung für den Podcast, zieht sie euch nochmal rein. Es war richtig, richtig gut. Er hat einen Punkt erwähnt. Er sprach über Next Step. Er sprach über die Möglichkeit, in deinem Leben einen Schritt zu gehen, weiter voranzugehen. Und es ging darum, wie können wir wirklich vorwärts kommen? Wie können wir uns bewegen, so dass es in unserem Glaubensleben, in unserer Jüngerschaft, in dieser Begleitung im Leben mit Gott nach vorne geht? Und ich möchte das heute nochmal aufgreifen. Es ging um Entdecken, Vertiefen und Weitergeben. Entdecken heißt, wir ermutigen Menschen, in jeder Lebensphase Neues zu entdecken und einen ersten oder einen nächsten Schritt in diesem Abenteuer mit Gott zu gehen. Du entdeckst zum Beispiel, dass du Gaben und Talente hast. Im Leben ist es nicht so wie vorhin auf der Bühne, dass unbedingt jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hast das und das Talent. Das kann sein. Vielleicht ist es aber auch eine Sache, die du entdecken musst. Vertiefen heißt, wir unterstützen Menschen ihr ganzes Leben Schritt für Schritt tiefer in der Liebe Gottes zu verankern. tiefer zu gehen und weiter zu gehen in dem, was wir entdeckt haben. Und das dritte heißt, dass wir weitergeben. Wir fordern Menschen heraus, Gottes Liebe und die Freude am Leben großzügig weiterzugehen. Das, was du vertieft hast, Gewohnheiten, die du neu gelernt hast, die du jetzt anwendest, auch anderen Menschen weiterzugeben. Du setzt zum Beispiel ein Talent nicht nur ein, sondern du entdeckst es in anderen Menschen und förderst es. Wir haben ja momentan eine sensationelle Aktion am Laufen. Weiß nicht, ob ihr mal freitagsabends im ICF wart, die Bass-Initiative. Für mich der Oberhammer, ja, wenn da zig Leute sitzen, miteinander Bass spielen und so. Ich absolut fasziniert. Dahinter steckt dieses geistliche Prinzip des Weitergebens. Der Andi hat gesagt, ich möchte nicht nur mein Talent des Bassspielens hier einbringen und vertiefen, ich möchte es auch weitergeben an andere Menschen. Das ist die praktische Anwendung dieses Prinzips. So, und ich möchte heute einen Schritt weiter mit euch gehen. Next Step ist eine Kultur. Eine Kultur, die wir im ICF leben, die wir pflegen. Und es ist unter anderem diese Kultur, wie wir Jüngerschaft verstehen. Next Step meint genau diesen Schritt im Leben weiterzugehen, tiefer zu gehen und deine Gaben und Talente einzusetzen. Und da gibt es 5 relevante Lebensbereiche. Über diese 5 Bereiche haben zig Wissenschaftler weltweit geforscht. Und sie haben gesagt, es gibt diese 5 Bereiche in unserem Leben, die sind umfassend. Und du kannst eigentlich alles, was das Leben ausmacht, in irgendeinen dieser Bereiche wiederfinden. Ich weiß, das sind 5 Worte und Worte sind sehr begrenzt, aber du kannst es wiederfinden in diesen Bereichen. Und für diese Bereiche gilt dieses Prinzip: entdecken, vertiefen, weitergeben. Der erste Lebensbereich, Glaube. Jeder Mensch glaubt etwas. Die Frage ist, was? Es gibt Leute, die nennen sich Atheisten. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube gar nichts, die Nihilisten. Alles Blödsinn. Jeder glaubt etwas. Die Frage ist, was und was macht es mit dir? Dein Glaube hat Konsequenzen. Deine Entscheidungen basieren auf Werte. Deine Werte basieren auf einem Weltbild und dein Weltbild basiert auf deinem Glauben. Denn das, was du glaubst, wird letzten Endes dein Handeln bestimmen. Ganz nebenbei auch dein Umfeld. Glaube ist etwas absolut Zentrales in unserem Leben. Es gilt auch andersrum. Ja, das, was du glaubst, bestimmt deine Taten, aber auch deine Taten bestimmen deinen Glauben. Das, was du tust, bringt auch den Glauben in dir hervor. Was heißt es, an Jesus Christus zu glauben? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und das heißt nichts anderes, als es geht um eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott. Next Step, entdecken, vertiefen, weitergeben. Was heißt Glaube an Jesus zu entdecken? Johannes 3, Vers 5 heißt es, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Hier könnte dein nächster Step die Taufe sein. Hier könnte es sein, dass das Weitergeben gefragt ist. Wenn du mit jemand redest und du merkst, er steht an einem Punkt, wo für ihn Taufe dran ist, aber er selber erkennt es nicht, dass du ihn dort mit hineinnimmst und ihn anleitest. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ich glaube, hier ist der praktische Schritt klar, um was es geht. Aber ich möchte dich mal fragen, ist es ein Risiko? Ist es ein Risiko, dich zu Jesus zu bekennen? Ich möchte es mal einfach formulieren, ich weiß, dass das nicht ganz wahr ist. Ich behaupte mal, in den letzten 40 Jahren war es in Deutschland ein sehr geringes Risiko, dich zu Jesus zu bekennen. Ja, es war schon ein Risiko, aber es war wirklich etwas gering. Es gibt Bereiche auf dieser Erde, und das sind viele Bereiche, da ist es ein Lebensrisiko, dich zu Jesus zu bekennen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland in eine Zeit hineinsteuern, in der es wieder ein Risiko wird, dich zu Jesus zu bekennen. Aber unser Gleichnis von heute gibt eine Antwort. Ob wir als Jesu Nachfolger herausgefordert sind, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Der zweite Lebensbereich, ist Beziehungen. Niemand ist auf die Dauer gerne allein. Deine Freunde, deine Beziehungen, sie beeinflussen dein Leben. Positiv und negativ. Jesus spricht weiter, er sagt, ebenso wichtig aber ist das Zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und ähnlich wie in der Beziehung zu Gott, können wir eben auch in der Beziehung zu Menschen entdecken, vertiefen und weitergeben. Entdecken in der Beziehung heißt zum Beispiel, ja, ein junges Paar lernt sich gerade kennen. Da gibt's viel zu entdecken. Oder junge Eltern haben gerade ein Baby bekommen. Wow, da gibt es jede Menge zu entdecken. Ein Paar wird älter, also richtig alt. Hey, und da gibt es viel zu entdecken. Wie muss ich mich anpassen? Wie muss ich mich verändern, dass ich mit diesem Älterwerden klarkomme? Oder nehmen wir das Flüchtlingsthema, über das so viel gesprochen wird. Ich möchte es mal so formulieren. Ich glaube, das Wichtigste beim Flüchtlingsthema ist zunächst mal das Entdecken. Eine andere Kultur, ein anderes Weltbild, eine andere Religion. Da ist so viel dahinter, was wir erst mal entdecken müssen. Beziehungen vertiefen heißt in erster Linie mal an mir arbeiten. Nein, das heißt nicht am anderen arbeiten, sondern an mir. Was muss ich tun, damit die Beziehung vorangehen kann? Und zum Thema Weitergeben, glaube ich, war es noch nie aktueller als heute. Wir Christen sind in Deutschland so herausgefordert, weiterzugeben. Das, was uns ausmacht, was unser Glaube, was unsere Beziehung ausmacht. Ich glaube, Deutschland braucht nichts so sehr wie Vorbilder. Der dritte Lebensbereich, Gesundheit. Gesundheit ist viel, viel mehr als Abwesenheit von Krankheit. Gott hat uns geschaffen mit Körper, Geist und Seele. Und Gesundheit ist etwas Ganzheitliches. Für Gesundheit kannst du beten. Ja, das ist gut. Aber für Gesundheit kannst du auch jede Menge tun. Bewegung, Ernährung, Schlaf, deine Sexualität, Seelsorge, deine Identität, all das wirkt sich auf deine Gesundheit aus. Und Jesus sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und ich merke, wir Christen haben eine ganz komische Eigenart. Wir haben einen seltsamen Bezug zu uns selbst. Entweder wir verachten uns und so behandeln wir uns oft, oder wir stellen uns so auf den Thron, als ob es nur um uns ginge. Und das gesunde Mittelmaß, das müssen wir wieder lernen. Da gilt es zu entdecken. Da gilt es zu vertiefen. Und da gilt es weiterzugeben. Johannes schreibt mal, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Ich finde die Bibel genial, weil sie so praktisch ist. Der vierte Bereich sind unsere Ressourcen. 2350 Sätze, das muss man sich echt mal geben, in der Bibel beziehen sich auf den Umgang mit Besitz und Geld. Jesus hat über den Umgang mit Geld mehr gelehrt als über jedes andere Thema. Wir sind dabei, in eine Gesellschaft abzudriften, in der es ein Wohlstandsevangelium gibt. Von wegen, als Christ muss es dir gut gehen und du musst reich werden. Ich glaube, das ist absoluter Bullshit. Aber Jesus redet extrem viel über Geld. Aber Geld ist nicht die einzige Ressource in unserem Leben. Da ist Geld, da ist das, was du bekommen hast, deine Wohnung, deine Kleidung, dein Fahrzeug, unsere Talente, unsere Zeit, unsere Kraft, all das sind unsere Ressourcen. Jesus sagt, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach seinem Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich glaube, dass es entscheidend wichtig ist, dass wir lernen, mit unseren Ressourcen umzugehen. Dass wir lernen, Prioritäten zu setzen. Dass wir lernen, effektiv zu werden mit unseren Ressourcen. Der fünfte Lebensbereich ist die Arbeit. Der Mensch braucht eine sinnvolle Beschäftigung. Wir sind geschaffen, um etwas zu bewirken. Manche denken, ja, hey, wenn wir mal im Himmel sind, dann müssen wir nichts mehr tun. Das sagt aber die Bibel nicht über das Paradies aus. Die Bibel sagt, das Paradies war perfekt und im Paradies hatte Adam und Eva einen Job. Arbeiten ist nicht der Fluch Gottes. Der Fluch ist, dass du umsonst arbeitest. Dass bei deiner Arbeit nichts rauskommt. Das ist der Fluch, den Gott am Anfang der Bibel über den Menschen ausgesprochen hat. Aber wisst ihr was? Jesus ist gekommen, um unsere Sünde auf sich zu nehmen und allen Fluch zu brechen. Und dahinter steckt auch dieser Fluch, dass deine Arbeit umsonst ist. Und ich glaube, wir können in Jesu Namen lernen, effektiv mit unserer Arbeit umzugehen und mit unserem Arbeitsplatz umzugehen. Gott sagt, er segnete sie und er sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, Vögel und alle Tiere auf der Erde. Und Jesus setzt noch obendrauf den Missionsbefehl. Ich glaube, wir sind beauftragt von Gott in dieser Welt, wirksam zu sein, etwas zu verändern. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt nochmal auf das Gleichnis zurückkommen, das Jesus dort erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was passiert eigentlich mit den Losern? Was wäre geschehen, wenn jemand sein Geld investiert hätte und verloren? Ich finde es eine spannende Frage. Und ich finde es hochinteressant, dass Jesus diese Möglichkeit nicht mal erwähnt. Finde ich wirklich spannend. Und da merken wir, es geht nicht um Geld. Wenn du Geld investierst, kannst du es verlieren. Aber Jesus sagt, wenn du dein Leben für mich hingibst, wenn du die fünf Bereiche deines Lebens mir unterordnest, wenn du deine Gaben und Talente in mein Reich investierst, gibt es die Möglichkeit des Verlierens nicht. Die ist nicht vorhanden. Die einzige Möglichkeit zu verlieren ist, nicht zu investieren. Vater im Himmel, und ich möchte dich echt bitten, dass wir einen Schritt weiterkommen. Ich bete jetzt ganz konkret um das Entdecken. Ich bete, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, heute etwas mitnimmt und etwas entdeckt, Herr. Im Bereich des Glaubens, im Bereich der Beziehung, im Bereich der Ressourcen, im Bereich der Arbeit, in der Gesundheit. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Augen aufmachst und dass du uns wirklich entdecken lässt, was du uns an Gabe, an Talent mitgegeben hast. Ich bete um das Vertiefen, Herr. Ich bete, dass du mit uns weitergehst, dass du noch einen Schritt tiefer gehst und dass wir von schlechten Gewohnheiten runterkommen und neue Gewohnheiten lernen und in diesen neuen Gewohnheiten aufblühen und wirklich deinen Willen tun. Vater, und ich bete um das Weitergeben. Ich bete, dass wir den Mut haben zu investieren in andere Menschen hinein, in andere Kulturen, in andere Glaubensrichtungen hinein. Vater, und ich möchte auch in Anbetracht dessen, was in Paris passiert ist und was auf dem ganzen Planeten jeden Tag passiert. Ich möchte um Frieden beten. Ich bete, dass du unsere Herzen veränderst. Vater, und ich bete für jedes Opfer. Ich bete für jedes Kind, das Eltern verloren hat. Ich bete für jeden Mensch, der einen Partner verloren hat, der einen Verwandten verloren hat. Egal bei welchem Terrorakt auch, wo es immer geschieht auf dieser Welt. Vater, aber ich möchte hier nicht Halt machen. Ich bete für all die Extremisten. Ich bete für die Terroristen. Ich bete, dass du in ihr Herz eindringst und dass du ihr Herz veränderst. Vater, ich bete, dass du die dunkle Macht, dass du die böse Macht in Schranken weist. Herr, deine Bibel macht keinen Unterschied in den Religionen. Sie sagt, es gibt dich und es gibt den Durcheinanderbringer und die Sünde. Und Vater, ich bete wirklich, erlöse uns von dem Bösen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.